Ich würde zum Beispiel jetzt sagen, dass es wichtig wäre, diesen konkreten Fall mal durch Virologen und Hygieneexperten überprüfen zu lassen, um mal zu klären, wie müssen eigentlich die Verhältnisse sein in der Kantine, in der Produktion, beim Rein- und Rausgehen, damit die Standards, die wir in Deutschland inzwischen erreicht haben, auch in dieser Produktion eingehalten werden können.
Hallo und herzlich willkommen zum Klartext mit Sigmar Gabriel und Wolfgang Bosbach. Ja, hallo, herzlich willkommen. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, hat diese Woche mit einer Aussage ordentlich für Wirbel gesorgt. Gefragt wurde er nach dem neuen Corona-Ausbruch bei der Firma Tönnies und wie das möglicherweise mit den Lockerungen zusammenhänge in seinem Land. Und er antwortete daraufhin:
Das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt. Das wird überall passieren. Wir haben in ganz Deutschland ähnliche Regelungen. Wir haben einen Spargelhof in Bayern vor ein paar Wochen gehabt. Wir haben den Fall in Coesfeld gehabt. Das hat nicht mit Lockerungen zu tun, sondern mit der Unterbringung von Menschen in Unterkünften und Arbeitsbedingungen in Betrieben. Und wir sind heute so gut aufgestellt, dass man sehr schnell feststellt, wo ist das Problem, und dann sehr schnell reagieren kann. Und das ist die Zielsetzung aller gemeinsamen Maßnahmen.
Ja, dieses Zitat, weil Rumänen und Bulgaren eingereist sind, sorgte, wie gesagt, für ordentlich Empörung. An Sie beide einmal ganz allgemein die Frage, Sie gehören ja doch zur Kategorie spontan und auch sehr temperamentvoll. Wie oft rutscht einem denn da mal eine Aussage raus, wo man danach sagt, ups, die war jetzt möglicherweise nicht ganz so geschickt, Herr Gabriel?
Ich weiß noch nicht so richtig, was das Skandalöse an dieser Äußerung war. Denn in der Tat ist es so, dass in dem Unternehmen, ich weiß nicht, vermutlich auch in vielen anderen fleischverarbeitenden Industrien, in der Tat Menschen aus Osteuropa sehr viel arbeiten. Das liegt erstens daran, dass es nur wenige Deutsche gibt, die diese harte Arbeit machen wollen. Übrigens selbst dann nicht, wenn sie besser bezahlt würde. Zum Teil ist sie ja inzwischen auch besser bezahlt. Und es kann sein, dass der Ministerpräsident von NRW jetzt ein paar Nationen vergessen hat, weil es nicht nur Polen und Rumänen, sondern durchaus auch zum Beispiel Bulgaren und Bulgarinnen gibt, die dort arbeiten. Aber was ist jetzt eigentlich das Skandalöse an seiner Aussage? Wir haben in der Tat ein Problem, das zum Beispiel damit zu tun hat, dass diejenigen, die in der Fleischproduktion arbeiten, nur ein relativ geringes Interesse daran haben, sich bessere Wohnungen zu leisten, weil sie lieber das Geld an ihre Familie nach Hause schicken, damit die davon mitleben können, dort anständige Bedingungen herrschen. Und deswegen sind die Leute oftmals durchaus auch von sich aus dazu bereit, zu 4, zu 6, zu 8, zu 10 in einem Haus zu wohnen, einfach aus dem Zwang heraus oder aus dem Willen heraus, möglichst viel von dem erarbeiteten Einkommen nach Hause zu schicken. Da macht es gar keinen Sinn, so zu tun, als gäbe es diesen Hintergrund nicht. Und ich glaube auch, dass er recht hat, dass das mit der Frage, wie hat sich Nordrhein-Westfalen die Lockerung bei Corona vorgestellt, relativ wenig zu tun. Es hat mit einer Sache was zu tun. Die Frage, hat das Land Nordrhein-Westfalen und haben andere Länder von den Möglichkeiten Gebrauch gemacht, die Wohnbedingungen unter Kontrolle zu nehmen, zu gucken, ob dort anständige Wohnbedingungen herrschen und auch Betriebe zu überprüfen, ob dort die Regeln eingehalten werden. Aber ganz generell mit der Politik des Landes Nordrhein-Westfalen jetzt abzurechnen, weil das bei Tönnies passiert ist, das glaube ich, ist auch nicht besonders fair.
Herr Gabriel, wollen Sie mir trotzdem noch mal die Frage beantworten, wie sehr man auf seine Wortwahl achten muss als Politiker und gerade wenn man eben spontan temperamentvoll ist und auch mal kurzfristig auf so Fragen antwortet beim Herausgehen aus der Landesvertretung, wie eben Herr Laschet, wie oft passiert es, dass man da mal mit dem Ton etwas daneben liegt?
Ja, nochmal, ich kann nicht so richtig erkennen, wo er daneben gelegen haben soll. Ich fand das jetzt nicht bemerkenswert schlimm. Aber natürlich ist es so, dass man in der Medienlandschaft von heute ein bisschen aufpassen muss, was man sagt, weil jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Ob das wirklich von der Mehrzahl der Bevölkerung so gewollt wird, bin ich nicht so sicher. Dieser Hang zur sogenannten Political Correctness und dass man nur noch geschliffen redet und so, dass man nirgendwo aneckt, das hat ja auch was Allglattes. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen sich gelegentlich auch einfach Menschen wünschen, die in der Politik sind, mit allen Vorteilen, Nachteilen, mit manchmal auch Spontanität in der Rede. Ich halte das jetzt nicht für besonders klug, nur noch jedes Mal nachzudenken, darf ich das auch jetzt so sagen? Damit verlieren wir unsere größte Fähigkeit, nämlich Leidenschaft zu haben für das Land und für die Menschen und für die Politik.
Das ist sicherlich richtig und gerade diese Ecken und Kanten machen gerade Sie beide ja auch zu eben so Ausnahmepolitikern. Herr Bosbach, Sie sind ja auch bekannt dafür, dass Sie nie ein Blatt vor den Mund nehmen. Dennoch haben Sie auch schon mal sich selbst dabei erwischt, wie Sie spontan etwas gesagt haben, was Sie dann in der nächsten Sekunde schon wieder bereut haben?
Bei denen, die sich in den letzten Stunden über Armin Laschet und diese Äußerung aufgeregt haben, habe ich das Gefühl, die wollten sich unbedingt aufregen. Das Problem bei Politikerantworten liegt in Folgendem. Man muss deshalb aufpassen, was man sagt, weil ja nur in den seltensten Fällen die Aussage gesamt gesendet oder gedruckt wird. Und da besteht die Gefahr, wenn der erste Satz weggeschnitten wird und der dritte Satz auch, dass dann ein falscher Eindruck entstehen kann. Aber das weiß jeder, der in diesem Geschäft unterwegs ist.
Sie haben recht, das war ja auch bei Laschet der Fall, dass vor allem der erste Satz der war, an dem sich jetzt viele stören. Aber damit sind wir auf jeden Fall beim Thema, und zwar bei der Fleischindustrie. Wir haben schon einige Male drüber gesprochen, über Werkverträge, über Subunternehmen, über die Billiglöhne. Aber dieser Fall jetzt mit mehr als 700 positiv getesteten Mitarbeitern und mehr als 6.000 Mitarbeitern, die jetzt in Quarantäne sind in einem einzigen Unternehmen, gibt doch nochmal Anlass, dass wir sagen, wir schauen nochmal drauf. Und die Frage an Sie, der Arbeitsminister Hubertus Heil feilt ja gerade an seinem Gesetz, das eben die Arbeitsbedingungen verbessern soll. Wenn alles nach Plan läuft, kann man sagen, es muss aber auch nach Plan laufen, dann werden die Regelungen im nächsten Jahr in Kraft treten. Reicht das denn? Und wenn nicht, was könnte man machen, dass es jetzt früher Verbesserungen gibt, Herr Gabriel?
Ja, ich bin eben nicht so sicher, ob das eigentliche Problem durch das Verbot von Werksverträgen, das ist ja die Absicht der Bundesregierung, tatsächlich uns bei dem Corona-Thema hilft. Erstens, der Gesetzgeber wird es schwer haben, etwas an den Wohnbedingungen zu ändern, übrigens auch der Arbeitgeber, weil das natürlich erstmal eine private Entscheidung ist, jedes Einzelnen, in welchen Zusammenhängen er leben will. Es gibt, soweit ich das weiß, in einigen Bundesländern, ich glaube auch Nordrhein-Westfalen gehört dazu, die Möglichkeit, die Qualität der Wohnbedingungen zu überprüfen. Aber sie werden es schwer haben, Leuten zu verbieten, ein Reihenhaus zu mieten und dann mit 6 oder 8 Leuten zu bewohnen. Das wird nicht so ganz einfach sein. Dort entstehen aber unter anderem schon mal die Bedingungen, die dann zur Übertragung führen kann. Das Zweite, was wir auch nicht ändern werden, sind die klimatischen Bedingungen in der Fleischindustrie, die ja scheinbar, wenn ich das richtig lese, wegen der Kühle und wegen der existierenden Feuchtigkeit oder auch in einigen Bereichen Trockenheit gute Bedingungen für das Überleben des Virus sind. Und das Dritte ist, die Tatsache, dass die Werksverträge verbieten, wird ja auch nicht dazu führen, dass die Leute weiter voneinander entfernt sind. Deswegen, ich bin dafür, dass wir die Arbeitsbedingungen verbessern, damit wir jetzt hier nicht Missverständnis erzeugen. Insofern ist alles in Ordnung. Aber ob es uns beim Kampf gegen Corona hilft, ich würde zum Beispiel jetzt sagen, dass es wichtig wäre, diesen konkreten Fall mal durch Virologen und Hygieneexperten überprüfen zu lassen, um mal zu klären, wie müssen eigentlich die Verhältnisse sein in der Kantine, in der Produktion, beim Rein- und Rausgehen, damit die Standards, die wir in Deutschland inzwischen erreicht haben, auch in dieser Produktion eingehalten werden können. Ich bin nicht ganz sicher, ob uns Werksvertragsverbot dabei hilft. Das hilft, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, die Löhne zu verbessern. Wobei man bei Tönnies nochmal sagen muss, ich selber habe in meiner Zeit als Wirtschaftsminister mit dem Unternehmen und einigen anderen meine Verabredung getroffen, die Tönnies auch eingehalten hat, dass bei ihm auch alle Werksvertragsarbeitnehmer, die also nicht bei ihm, sondern bei einem anderen Unternehmer beschäftigt sind, nach deutschem Arbeitsrecht und nach deutschem Sozialversicherungsrecht beschäftigt sind und nicht etwa nach rumänischem, polnischem oder bulgarischem. Also ein paar Schritte in die richtige Richtung hat vor allen Dingen das Unternehmen Tönnies längst getan. Aber ich würde jetzt mal dazu raten, dass wir zwei Dinge auseinanderhalten. Die Arbeitsbedingungen, um das kümmert sich der Arbeitsminister, aber die Hygienebedingungen, die haben nicht zwangsläufig was mit der Frage zu tun, ob jemand fest bei Tönnies eingestellt ist oder beim Werksvertragsarbeitgeber.
Herr Bosbach, das Land Nordrhein-Westfalen plant jetzt eine Bundesratsinitiative, um Billigpreise beim Fleisch zu unterbinden. Kann das möglicherweise auch helfen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern?
Letztendlich entscheiden die Verbraucherinnen und Verbraucher an der Theke, zu welchem Produkt, zu welchen Preisen sie greifen. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Abstimmung mit den Füßen, die tagtäglich stattfindet. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass, wenn wir Standards verändern, dafür gibt es übrigens unabhängig von Corona gute Argumente, dass diese für die gesamte Industrie gelten und nicht nur für einzelne Betriebe. Wir hatten ja vorher den Fall Westfleisch. Und ich füge hinzu, gerade in Fleischerei, in Zerlegebetriebe, in anderen Teilen der Welt hatten wir die gleiche Problematik. In Kanada, in den USA, in Brasilien. Betroffen waren nicht Subunternehmer, betroffen waren nicht Leiharbeitnehmer. Es war die Stammbelegschaft, die getroffen war in diesen Betrieben. Also geht es um zwei Dinge, was verursacht und was begünstigt den Ausbruch von Infektionen. Da spielt die Kühle eine Rolle, da kann auch die Tatsache eine Rolle spielen, dass es dort laut zugeht, dass man sich etwas zuruft, dass Aerosole in der Luft die Viren transportieren können. Und das andere ist der Bereich Infektionsschutz bei den Unterkünften. Wie sehen die Wohnverhältnisse aus? Da hat Sigmar Gabriel das Richtige gesagt. Das muss ich nicht mit meinen Worten wiederholen. Und das dritte Kapitel wären dann die Sozialstandards in diesen Betrieben.
Ein Aspekt, den ich gerne noch beleuchten würde in diesem Fall, und ich bitte Sie kurz zu antworten. Dieser Corona-Ausbruch hatte jetzt auch wieder den Familienstreit bei Tönnies sehr zum Vorschein gebracht. Der Neffe Robert fordert seinen Onkel Clemens Tönnies jetzt in einem persönlichen Brief auf, zurückzutreten, den Weg freizumachen. Er sprach in diesem Brief sogar von Gefährdung des Unternehmens und der Bevölkerung. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt zudem wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Sie beide kennen Clemens Tönnies. Ist er denn ein schlechter Mensch und ein skrupelloser, gewissenloser Unternehmer, Herr Gabriel?
Nein.
Herr Bosbach, Ihr Eindruck?
Ich kenne ihn persönlich und wer mich kennt, weiß, dass ich diese schwierige Lage für Clemens Tönnies, den ich kenne und den ich auch als Menschen schätze, als Unternehmer kann ich ihn ja gar nicht beurteilen. Ich habe den Betrieb noch nie besucht. Von mir werden Sie kein schlechtes Wort über Clemens Tönnies hören, weil ich sehr oft privat mit ihm zusammen war. Ich habe ihn kennen und ich habe ihn schätzen gelernt und ich denke überhaupt nicht daran, mich in den Familienknatsch jetzt einzumischen. Denn der besteht ja schon lange vor der Corona-Zeit. Jetzt wird wahrscheinlich der traurige Versuch unternommen, die schwierige Phase von Clemens Tönnies und seinem Unternehmen zu nutzen, um alte Rechnungen zu begleichen. Da beteilige ich mich nicht.
Dann widmen wir uns jetzt einem anderen Herren, der auch ziemlich im Feuer steht, nach wie vor der Jungstar der CDU, Philipp Amthor. Der Spiegel berichtet heute, dass Amthor nun auch seine Tätigkeit als freier Mitarbeiter für eine Wirtschaftskanzlei vorerst ruhen lässt. Wofür genau die Kanzlei ihn bezahlte, das wollte er nicht sagen. Genauso im anderen Fall seine Tätigkeit für das US-Startup mit Sitz in New York. Da sind auch noch einige Fragen offen. Dennoch hat man den Eindruck, dass Amthor jetzt erstmal so weitermachen will wie bisher und auch weiter plant, Chef des Landesverbandes in Mecklenburg-Vorpommern natürlich zu werden. Ist das der richtige Weg? Also können weiterhin so viele Fragen offen bleiben und er macht trotzdem weiter wie bislang, Herr Gabriel?
Ich muss die CDU beurteilen, ob sie ihm trotz dieser Skandale die Chance geben will, Vorsitzender des Landesverbandes zu werden. Ich kann mich nicht in die Angelegenheiten der CDU einmischen. Ich glaube jedenfalls, dass wenn jemand in dem Alter derartig große Fehler macht, er eine Konsequenz spüren muss, weil er sonst nichts lernt dabei. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man endgültig den Stab über ihn bricht, aber wenn er nicht merkt, dass solche Sachen Konsequenzen haben, hat er keinen Lerneffekt, dann wird er erneut vielleicht in späterer Zeit nochmal solche Fehler machen. Hier muss den mal einer von den Altvorderen beiseite nehmen, ins Gebetbuch nehmen und sagen, so Junge, jetzt musst du hier mal eine Weile Buße tun, dann geht's auch weiter. Ich glaube, so müsste man mit ihm umgehen.
Herr Bosbach, stünden Sie dazu bereit? Würden Sie ihn sich mal zur Brust nehmen?
Herr Bosbach, ich habe jetzt zur Zeit wieder einen ganz schlechten Empfang. Ich verstehe jetzt wieder nicht.
Ich verstehe gar nicht, warum Sie diesem Thema so aus dem Weg gehen. Da sollte man doch als CDU-Mitglied ein Interesse haben, dass die CDU da auch nicht bei so aussieht, als würde sie das jetzt einfach ignorieren.
Ich kann das gut verstehen, aber verstehen Sie bitte auch mich, dass da zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Auf der einen Seite habe ich überhaupt kein Verständnis für das Verhalten. Die Vorwürfe sind auch nicht konstruiert, sie sind substanziiert. Philipp Amthor hat ja schon einige Konsequenzen bezogen. Es gibt aber auch noch offene Fragen, die sollte er meiner Überzeugung nach möglichst rasch überzeugend beantworten. Aber auf der anderen Seite fällt es mir natürlich schwer, einen Parteikollegen, den ich auch persönlich kenne und dessen Arbeit ich schätze, öffentlich zu kritisieren. Das macht niemand gerne.
Herr Gabriel, haben Sie denn möglicherweise mal mit Ihrer Kollegin in Schwerin telefoniert, mit Schwesig? Die müsste sich doch eigentlich freuen, denn Amthor könnte ja irgendwann mal Ihr Gegenkandidat sein.
Nee, also ich werde jetzt nicht wegen Herrn Amthor Frau Schwesig anrufen. Also bei aller Liebe, das ist ein Problem der Union, nicht der SPD. Von daher, das wäre, glaube ich, ziemlich albern, wenn ich das machen würde.
Nochmal nach Mecklenburg-Vorpommern, der ein Mitglied des Landesparteivorstands, Marc Reinhardt sein Name, sagte, kein Politiker ist ohne Fehler. Das trifft sicherlich auch auf uns alle zu. Aber kann man das so lapidar abtun, Herr Bosbach?
Nein, wenn das der einzige Satz gewesen sein sollte, dann müssten noch andere folgen. Aber wenn er sagen wollte, das ist ja dann sozusagen schon biblischen Ursprungs, wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten Stein. Da muss ich dem Kollegen recht geben. Ich habe auch noch keinen getroffen, der von sich selber behauptet hat, er sei völlig fehlerfrei. Mir geht es ganz entscheidend darum, dass, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das darf man nicht unterschätzen. Deswegen geht es auch jetzt nicht nur um die Union. Mir geht es darum, dass ein Vorurteil gegenüber uns Politikern leider wieder bestätigt worden ist. Die denken doch alle nur an sich. Denen ist doch der Eigennutz wichtiger als das Gemeinwohl. Und das trifft am Ende alle Politikerinnen und Politiker, das trifft alle Parteien. Und deswegen wäre ich froh, wenn das, was noch aufgeklärt werden muss, auch bald aufgeklärt werden kann.
Das hoffen wir im Sinne Amthors, aber auch der CDU. Ein Mord begangen im kleinen Tiergarten in Berlin im vergangenen Jahr. Es liest sich wie ein Krimi. Der Täter näherte sich von hinten seinem Opfer, einem 40 Jahre alten Tschetschenen mit georgischem Pass. Zuerst schoss er ihm mit einer Pistole mit Schalldämpfer in den Oberkörper. Dann folgten zwei Schüsse in den Kopf. Das Opfer starb noch am Tatort. Der verdächtige Russe flüchtete, wurde aber noch am Tag des Attentats gefasst. Zeugen hatten beobachtet, wie er eine Perücke, ein Fahrrad und eine Waffe in der Spree versenkte. Der Täter sitzt seitdem in Untersuchungshaft und schweigt. Der politische Paukenschlag diese Woche in Berlin, die Generalbundesanwaltschaft wirft Russland einen Mordauftrag vor. Sie spricht von staatlichem Tötungsauftrag. Indirekt sitzt damit jetzt auch die russische Regierung auf der Anklagebank. Was bedeutet das für die deutsch-russischen Beziehungen, Herr Gabriel?
Erstmal muss man wahrscheinlich abwarten, ob das Gericht dieser Darstellung der Staatsanwaltschaft folgt. Aber schon jetzt, glaube ich, kann man sagen, dass das natürlich eine schwere Belastung ist. Wenn man sich vorstellt, dass das auch nur im Ansatz der Wahrheit entspricht, dann kommen einem ja die schlechten Krimis ins Gedächtnis. Das mag man sich ja gar nicht vorstellen, dass Staats- und Regierungschefs beieinander sitzen, alles Mögliche besprechen und der eine Tötungsaufträge im Land des anderen gibt. Das haben wir jetzt in Saudi-Arabien mit der Türkei und dem Tod des Journalisten Khashoggi erlebt. Und haben das als Katastrophe empfunden. Man stelle sich vor, das wird jetzt irgendwie zum Tagesgeschäft. Das wäre schon schlimm, eine schlimme Belastung zwischen Deutschland und Russland. Aber ich würde jetzt auch abwarten, ob das Gericht dieser Darstellung der Staatsanwaltschaft folgt.
Herr Bosbach, wie wichtig ist es in so einem Fall, auf diplomatische Verwerfungen keine Rücksicht zu nehmen und so einen Vorgang, wenn man das so nennen möchte, wirklich konsequent und mit aller Härte zu verfolgen?
Es hat ja schon einige diplomatische Konsequenzen gegeben, im Übrigen wechselseitig. Denn die handfesten Indizien, auf die der Generalbundesanwalt hinweist, sind ja nicht zu bestreiten. Und auch wenn natürlich Russland niemals sagen würde, jawohl, der Täter hat auf unsere Weisung hin gemordet, das wird die Regierung niemals zugeben, auch wenn die Beweislage erdrückend wäre. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Bundesrepublik Deutschland auf der Position beharrt, dass dies unter keinem Gesichtspunkt in irgendeiner Weise akzeptabel ist, dass das die Bundesrepublik nicht dulden kann, dass sie nicht wegsehen kann und dass sie das auch nicht beschönigen kann. Denn hier muss eine klare Trennlinie gezogen werden. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass die Bundesregierung dies auch jedenfalls nach Abschluss des Verfahrens noch einmal gegenüber der russischen Regierung klar machen wird.
Unser letztes Thema für heute, der Kahlschlag bei Galeria Karstadt Kaufhof. Wegen der Corona-Krise sollen nun ein Drittel aller Filialen schließen und betroffen sind vermutlich rund 6.000 Mitarbeiter, die ihren Job verlieren werden. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass die Politik gegensteuert, Herr Gabriel?
Na, in Teilen hat sie das ja getan, weil die Lage sonst noch dramatischer wäre, ohne die Schutzschirme, die die Bundesregierung aufgestellt hat, würden wir vermutlich über noch viel mehr Warenhäuser sprechen. Trotzdem muss ich zugeben, dass ich bin jetzt auch selber persönlich betroffen, weil in diesem Fall auch in meiner Heimatstadt Goslar das Karstadt-Haus im Zentrum der Stadt von der Schließung bedroht ist. Das wäre für die Innenstadt solcher Städte in der Größenordnung wie Goslar, 50.000 Einwohner, eine ziemliche Katastrophe, weil das Magneten sind, die Menschen anziehen und dann eben auch umherliegende Geschäfte davon profitieren. Deswegen brauchen wir ja solche Frequenzbringer in der Innenstadt. Was kann die Bundesregierung tun? Mit den Eigentümern von Kaufhof Karstadt verhandeln, in Gespräche kommen. Es wird öfter mal auch um Fragen gehen, ob der Grundstückseigentümer für die Karstadt-Häuser, das ist ja in den seltensten Fällen noch der Betreiber von Karstadt, ob die eigentlich bereit sind, in dieser schwierigen Zeit für die Warenhäuser auf einen Teil der Miete zu verzichten. Das ist so eines der Themen, was die Bundesregierung mit Karstadt und mit den Grundstückseigentümern besprechen könnte. Sonst wird das ganz dramatisch für viele Städte.
Herr Bosbach, was denken Sie, wer ist denn schuld an dieser Krise? Ist es das Management oder sind es wir alle, dadurch, dass wir beispielsweise nicht mehr in die Läden gehen, sondern gerne online shoppen inzwischen?
Das ist immer eine Kombination von Gründen, aber Corona und die Folgen haben uns das noch einmal deutlich vor Augen geführt, was es für das Land bedeutet, wenn aus Gründen, die wir alle kennen, der Online-Handel floriert, während der stationäre Handel vor Ort mit immer größeren Problemen zu kämpfen hat. Die Fälle sind ja auch gar nicht so selten, dass man in Fachgeschäfte, in Warenhäuser geht, sich die Ware ansieht, vielleicht sogar die Etiketten fotografiert und dass dann genau dieses Produkt in dieser Farbe, in dieser Größe online bestellt und nachfolgend nach Hause ausgeliefert wird. Sigmar Gabriel hat zu Recht darauf hingewiesen, dass gerade Warenhäuser eine sehr große Kundenfrequenz haben. Und diese Kundenfrequenz strahlt auf die Umgebung aus. Mittlerweile ähneln ja auch unsere Innenstädte immer mehr einander. Sie ahnen ja schon fast, welcher Filialbetrieb neben welchem Filialbetrieb in den Fußgängerzonen in den Innenstädten steht. Deswegen geht es erstmal um die Frage Erhalt einer möglichst hohen Zahl von Arbeitsplätzen im Konzern. Aber allein Nordrhein-Westfalen ist mit 18 Filialen betroffen. Das wird nicht einfach sein, den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer anderen Filiale einen adäquaten Arbeitsplatz anzubieten. Dann geht es um die zweite Frage, wer zieht denn in diese Immobilien ein? Das sind ja meistens 1A-Lagen, da wird es Nachmieter geben. Aber welche Nachmieter werden das sein und welchen Personalbedarf haben sie? Deswegen ist es jetzt so wichtig, Immobilieneigentümer, Konzern, aber auch Gewerkschaften, Betriebsräte und Politik, dass jetzt gemeinsam gefragt wird, wie können wir die Probleme, die jetzt folgen, vor allen Dingen im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer löst.
Abschließen wollen wir jetzt noch mit einem amüsanten Moment. Und zwar war es diese Woche ja wieder soweit, der Bund-Länder-Gipfel. Und das Besondere, zum ersten Mal seit 3 Monaten tagten sie physisch alle gemeinsam im Kanzleramt. Und wir wollen jetzt mal reinschauen in diesen Moment auf der Pressekonferenz.
Da ich über mein Kommunikationsverhalten ja sowieso keine Auskunft gebe, sage ich auch nicht viel dazu, außer das, was ich schon mal gesagt habe, dass ich willens bin, diese App zu nutzen.
Ich habe sie. Ja. Während solchen Sitzungen ergibt sich hin und wieder die Gelegenheit, die Gedanken.
Obwohl er der Vorsitzende ist und eigentlich ganz Auge und Ohr sein sollte.
Man weiß ja manchmal, was gesagt wird.
Ja, in Ihrem Politikerleben haben Sie auch viele, viele lange Sitzungen hinter sich gebracht. Wie haben Sie sich denn so abgelenkt, still und heimlich, Herr Gabriel?
Ich könnte gelegentlich mit Angela Merkel quatschen, weil die links neben mir saß. Aber die schönste Begebenheit war, ich sage aber nicht, wem das passiert ist, dass ein Kollege einschlief während der Sitzung. Es war offensichtlich nicht besonders spannend. Dann aufwachte und sich unmittelbar zu Wort meldete, als wäre er die ganze Zeit wach gewesen und hat sich zu den Vorrednern geäußert, obwohl er geschlafen hat. Das fand ich beeindruckend.
Das ist auf jeden Fall eine Kunst, zu schlafen und alles mitzubekommen, Herr Bosbach. Wie haben
Der hat ja nicht geschlafen, der war hochkonzentriert.
Wie haben Sie denn Ihre Gedanken zeitweise schweifen lassen während Sitzungen oder was haben Sie denn mal auf dem Handy herumgespielt oder wenn es etwas zu langweilig und zu zäh wurde in den Konferenzen?
Also als ich anfing mit der Politik, gab es ja noch gar keine Handys. Die sind ja erst später dazugekommen, das Smartphone, ich schätze mal erst vor 15, 16 Jahren. Aber ich habe dann gemerkt, es ist tatsächlich so, wenn man nicht unbedingt selbst beteiligt ist oder konzentriert zuhören muss, dann spielt man auch auf seinem Handy rum. Es ploppen ja alle Minuten neue Nachrichten auf. Da kann sich, glaube ich, keiner ganz von frei machen. Aber immerhin, eins haben wir gelernt, Markus Söder ist multitaskingfähig. Er kann zuhören, er kann sich beteiligen, er kann gleichzeitig virtuos mit seinem Smartphone umgehen. Also Multitaskingfähigkeit braucht ein Ministerpräsident ganz offensichtlich auch.
Und wir haben gelernt, wie Politiker sich die Zeit vertreiben beziehungsweise diese langen Sitzungen hinter sich bringen. Das war der Klartext von heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank an Sie beide.